Gnade sei mit euch und Friede von Gott, von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, 50 Tage nach Ostern geschah das Pfingstereignis. Der Name des Festes leitet sich vom griechischen Wort für die Zahl 50, Pentekoste, her. Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Die Farbe des Heiligen Geistes ist rot, die Kirche ist mit roten Paramenten geschmückt, kräftig und rot wie Feuer, aber auch wie der Wind wird der Heilige Geist dargestellt. Und erfüllt vom Heiligen Geist fingen die Jünger an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Beim Kinderlied haben wir schon einen Eindruck davon gewinnen können. Menschen aus aller Herren Länder konnten plötzlich verstehen, was der andere, der Ausländer, der eigentlich eine andere Sprache als die eigene spricht, sagte. Das war und ist und bleibt ein Wunder. Und darum gilt Pfingsten als der Geburtstag der Kirche. Doch zuvor gab es eine Sprachverwirrung. Wieso gibt es überhaupt verschiedene Sprachen in dieser Welt? Es gab eine Sprachverwirrung in der Geschichte der Menschheit, und die Geschichte, die davon berichtet, steht in den ersten Kapiteln der Bibel und hat tatsächlich mit dem im Neuen Testament berichteten Pfingstwunder zu tun.
Wir hören die Worte aus der Schrift, aus 1. Mose, aus Genesis 11. Es hat aber alle Welt einerlei Zunge und Sprache. Als sie nun von Osten aufbrachen, fanden sie eine Ebene im Lande Shinar und wohnten daselbst. Und sie sprachen untereinander:
Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen.
Und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Und sprachen:
Wohlauf, lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, dass wir uns einen Namen machen, denn wir werden sonst zerstreut über die ganze Erde.
Da fuhr der Herr hinieder, dass er sehe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Und der Herr sprach:
Siehe, es ist einerlei Volk und einerlei Sprache unter ihnen allen. Und dies ist der Anfang ihres Tuns. Nun wird ihnen nichts mehr verwehrt werden können von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun. Wohlauf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe.
So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde, dass sie aufhören mussten, die Stadt zu bauen. Daher heißt ihr Name Babel, weil der Herr das selbst verwirrt hat aller Weltsprache und sie von dort zerstreut hat über die ganze Erde.
Ja, das ist die Geschichte vom Turmbau zu Babel. Der Turmbau zu Babel gilt als eine der Strafgeschichten der Bibel im Alten Testament. Das Ganze fing an mit der Vertreibung aus dem Paradies, das als Strafe zu werden ist. Dann gab es die Sintflut und Noah und die Arche wurden gerettet, eine Strafgeschichte. Und jetzt der Turmbau zu Babel. Und das Unglück der Bestrafung begann mit einer neuen Entdeckung, mit dem Asphalt. Der hieß damals allerdings noch nicht so. Die Menschen nannten ihn Erdharz. Harz, das aus der Erde kommt, klebrig wie das Harz eines Baumes, war dieses schwarze Zeug, das aus der Erde kam. Wir kennen es heute als Bitumen, ein teerartiges Kohlenwasserstoffgemisch, das wir auf unsere Hausdächer, auf unsere Dachpappen zum Beispiel streichen. Und mit Mineralstoffen angereichert und gemischt heißt das Ganze Asphalt. Wohlauf, lasst uns Ziegel streichen und brennen, und nahmen Ziegel als Stein und Erdharz als Mörtel. Mit der Entdeckung von diesem neuen Baustoff beginnt die biblische Geschichte vom Turmbau zu Babel. Und Erdharz als Mörtel machte ein solches Großprojekt, ein solches Bauprojekt erst möglich. So einen Turm im heutigen Irak gab es tatsächlich. Seine Fundamente kann man südlich von Bagdad ausgegraben sehen. Auf einer Grundfläche fast so groß wie ein Fußballfeld befand sich ein über 70 Meter hoher Stufenbau. Und dieser erste Turm entstand ungefähr 1800 Jahre vor Christi Geburt und stand in der Hauptstadt des Babylonischen Reiches. Ein antiker Geschichtsschreiber berichtet von einem Turm aus 8 Stufen und ganz oben mit einem leuchtend blau glasierten Ziegeln und einem Dach aus Gold. Jetzt sehen wir gleich diesen Turm, wie man sich das vorstellen musste oder vorzustellen hat. Das ist ein sogenanntes Zikkurat, so heißt das in der Landessprache. Und doch schon zur Zeit, als dieser Geschichtsschreiber davon berichtet hat, war dieser Turm, der damals gebaut wurde, schon wieder Geschichte, nur noch eine Ruine. Und diese Geschichten vom Turm sind der Stoff, aus dem Geschichten sind. Und ein ganz berühmter, der dann auch später ausgegraben und entdeckt wurde, war der Ete Menanki. Vom König Nebukadnezar II. Haben wir eine Stele mit einer Beschreibung dieses Ete Menanki, die von Robert Koldewey, einem deutschen Archäologen, 1917 ausgegraben wurde, diese Stele. Und dabei wurde dieses Bauwerk erwähnt. Hier sieht man die blaue Kuppel und den blauen letzten, das Stufengebäude, und noch ein bisschen kann man angedeutet das goldene Dach erkennen. Dort oben hausten die Priester oder die Priesterinnen, die sich mit der Gottheit dann in heiligen Ritualen vereinigt haben. Und auf dieser Stele von Nebukadnezar II. Rühmt sich der babylonische Herrscher, den Tempelturm Ete Menanki errichtet zu haben, und dass dieser Turm demnach bis zum Himmel gereicht hat und dass er mit Bitumen und Backstein verkleidet gewesen sei. Der Fortschritt ließ und lässt sich also nicht aufhalten. Das glauben auch heute noch nach einer Umfrage fast 90% unserer deutschen Mitbürger. Und verbunden mit einer Fortschrittsgläubigkeit ist immer auch die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Und das war auch schon vor 3.000, 4.000 Jahren so. Die Erfindung des Rades hat den Fortschritt gebracht, die Entdeckung des Feuers. All das sind Dinge, die wichtig sind und die wir uns heute auch nicht mehr wegdenken können. Jetzt richten wir unseren Fortschritt oder unsere Entwicklung für neue Technologien, um auch das Leben in der Welt besser zu machen, zum Beispiel den Klimawandel aufhalten oder Pflegekräfte in den Krankenhäusern unterstützen. Das ganze Thema E-Technologie, was ja jetzt sehr en vogue ist und auch angesagt ist, soll ja helfen, hier ein besseres Klima wirklich im wahrsten Sinne des Wortes weltweit in der Gesellschaft und unter uns Menschen zu schaffen. Und auch die Menschen von Babel verbanden mit der neuen Technologie eine Hoffnung. Lasst uns eine Stadt und einen Turm bauen, dessen Spitze bis an den Himmel reiche, damit wir uns einen Namen mache. Denn wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Dieser Satz, liebe Gemeinde, hat mich ehrlich gesagt etwas stutzig gemacht. Denn das hat scheinbar niemand hinterfragt, dass wir uns einen Namen machen und zerstreut werden. Sie hätten ja auch fragen können, warum sollen sie sich überhaupt einen Namen machen? Denn eigentlich hatten sie ja schon längst einen. Wenn man in die Bibel schaut, direkt im 10. Kapitel, am Ende des 10. Kapitels davor, da steht, dass nach der Sintflut, nach der Arche Noah, ja die Erde wieder bevölkert wurde und ganz viele Völker und Länder und Geschlechter entstanden sind. Und alle Namen der Nachkommen Noahs werden da in einer sogenannten Völkertafel, einer riesigen langen Namensliste erwähnt. Also auch die in China, China mit S-C-H-I-N-A-R geschrieben, auch die in Babel hatten einen Namen. Die hatten schon längst einen Namen. Also, sie hätten ja auch fragen können, wieso sollten wir Angst haben vor der Zerstreuung? Denn die gab es ja schon längst. Nach der Sintflut ist ja die Erde schon wieder bevölkert worden. Und zehnte Kapitel im ersten Buch Mose, Vers 32, endet auch so: von denen her, also von dieser Namensliste, haben sich ausgebreitet die Völker auf Erden nach der Sintflut. Steht also ausdrücklich so schon geschrieben. Und direkt nach der Turmbau zu Babel-Geschichte jetzt, da wird erzählt die Geschichte von Abraham, der dann in Kapitel 12 auftritt. Und die geht auch erstmal wieder los mit einer Aufzählung von lauter Völkern und Geschlechtern. Also wieso haben die nicht nachgefragt oder wieso waren sie unsicher, dass sie keinen Namen in der Welt hätten haben sollen? Vielleicht war es der Rausch der neuen Technik, diese Entdeckung des neuen Wundermittels, dieses Erdharz als Mörtel und daraus zu bauen, Steine, Ziegel zu gießen. Immer höher bauen sie. Grenzenloser Fortschritt bis in den Himmel. Und spätere Generationen erzählten sich diese Geschichte gern. Denn es gab da allerdings auch eine Stelle, wo es zum Lachen war. Denn da fuhr der Herr hernieder, heißt es, dass er sähe die Stadt und den Turm, die die Menschenkinder bauten. Das muss man sich mal vorstellen. Die Menschen glaubten, einen Turm, ein Gebäude zu bauen, so hoch, dass es in den Himmel langt. Und dort vermutete man Gott. Deswegen wird ja Gott oder werden Götter ja auch gerne auf hohen Bergen vermutet. Der Olymp zum Beispiel, wo die griechischen Götter hausen. Vielleicht in den Alpen das Matterhorn. Oder aber auch, wenn wir in die Bibel schauen, entdecken wir später den Sinai oder auch den Berg Horeb, wo Begegnungen mit Gott stattgefunden haben. Also der Gott, der muss da oben wohnen und von dem weiß ja jedes Kind, dass er oben im Himmel wohnt. Und dieser Gott muss sich aber jetzt wie ein Riese herunterbeugen zu den Zwergen auf der Erde und überhaupt zu sehen zu können, was die Menschenkinder da unten anstellen. Anschaulicher kann man den menschlichen Größenwahn überhaupt gar nicht beschreiben. Und was aus menschlicher Sicht wie ein Großprojekt, wie ein Jahrhundertwerk ist, das ist aus der Perspektive Gottes. Das ist vom Universum aus, das ist vom Himmel aus gar nicht wirklich zu sehen und kaum der Rede wert. Aber menschlicher Größenwahn tut der Menschheit nicht gut. Angeblich kann man aus dem Weltraum die chinesische Mauer sehen, wenn man weiß, wo man sie suchen muss. Angeblich auch die Pyramiden von Gizeh in Ägypten. Nicht vom Mond, der ist so weit weg, aber wenn man die Erde mit einem Raumschiff oder der Raumstation ISS zum Beispiel umkreist, kann man das sehen. Und all diese Großprojekte, die ich eben nannte, sind im Grunde auch immer Zeugnisse von Ungerechtigkeit, von Unterdrückung, von Abschottung und Gleichschaltung, von Einheit auf Kosten von Vielfalt. Und die Zuhörer der alten Geschichte, so kann man sich das vorstellen, die nicken zustimmend, als sie dann von diesem göttlichen Urteil gehört haben, über diesen gefährlichen menschlichen Größenwahn. Das ist ja erst der Anfang ihres Tuns und das geschieht denen recht. So mag man denken. Und nun wird ihnen nichts mehr verwehrt, das war die Sorge. Und von allem, was sie sich vorgenommen haben zu tun, und da geschieht's recht, wenn das jetzt nicht mehr möglich ist. Denn die Pyramiden wurden von Sklaven gebaut und auch die chinesische Mauer. Und gestern hörte ich im Radio, dass 90% der Deutschen bei einer Umfrage gegen die Teilnahme der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft 2022, also nächstes Jahr in Katar, gestimmt haben. Also die Bevölkerung will das nicht und fordert den DFB sozusagen auf, den Deutschen Fußballbund, sagt da ab. Warum? Weil dort die Stadien, die Einkaufszentren, die ganze Infrastruktur, da wird sogar eine U-Bahn gebaut, weil die dort mit modernen Sklaven gebaut worden ist und gebaut wird. Diese ganze Infrastruktur für dieses Sportgroßereignis mit mehr als 2 Millionen ArbeitsmigrantInnen, vorwiegend aus Südasien, wird dort gebaut, weil es in Katar, das ist ja ein ganz kleines Land, kaum Einwohner gibt. Also haben sie Gastarbeiter geholt und diese Gastarbeiter arbeiten unter menschenunwürdigen Bedingungen. Man sagt, dass bereits 6.500 Menschen, Bauarbeiter, bei den Bauarbeiten seit der Vergabe oder der Zusage, dass die Weltmeisterschaft in Katar stattfinden kann, gestorben sind. Aufgrund der Umstände, aufgrund von Unfällen, und das hat alles nichts mit Corona zu tun. Man geht über Leichen, um so ein Großevent stattfinden zu lassen. Und so war das schon immer bei den Pyramiden, bei der großen Mauer und beim Turmbau zu Babel. Zurück zur Geschichte. Wer meint, jetzt kommt also die göttliche Strafe für die Menschen, der liegt vielleicht doch nicht so ganz richtig. Weil was ist das für eine Strafe? Schauen wir uns das Ganze doch mal an. Wenn man genau hinschaut, dann muss man eher sagen, Gott gibt den Menschen nochmal eine neue Chance. Es ist sowas wie ein Neustart in der Geschichte der Menschheit. Im Computerdeutsch nennen wir sowas Reset, ein Neustart. Ein Online- oder Online-Lexikon erklärt, ein Reset ist ein Vorgang, durch den ein elektronisches System in einen definierten Anfangszustand gebracht wird. Dies kann erforderlich sein, wenn das System nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert und auf die üblichen Eingaben nicht reagiert. Also das System Mensch, das System Menschheit hat nicht mehr richtig funktioniert, reagiert nicht mehr auf die üblichen Eingaben. Und dann erfolgt eben ein Reset. In der Bibel beginnt dieser göttliche Reset mit dem Wörtchen wohl auf. Man kann auch übersetzen auf jetzt oder los geht's oder ans Werk jetzt. Und das ist interessanterweise dasselbe Wort, mit dem auch die Turmbauer angefangen haben. Mit wohl auf gehen die Turmbauer ans Werk und mit wohl auf geht auch Gott ans Werk. Gott stellt den Ausgangszustand wieder her. Wohl auf, lasst uns herniederfahren und dort ihre Sprache verwirren, dass keiner des anderen Sprache verstehe. So zerstreute sie der Herr von dort über die ganze Erde. Sprachverwirrung, Sprachvielfalt, das ist der Anfangszustand gewesen. Also Gott setzt die Geschichte noch einmal auf Neustart. Ja, und jetzt könnte man ja vielleicht auch mal sagen oder überlegen, die Vielfalt der Sprachen, die Vielfalt der Kulturen, darin liegt der Segen. Gestern hat einer der Bender-Zwillinge beim Interview gesagt, eine Fußballmannschaft drückt das aus. Da sind so viele Nationen, so viele Menschen da. Und das hat er richtig so auch, das möchte ich der Gesellschaft sagen, beim Fußball funktioniert und lasst es doch auch in der Gesellschaft so, dass es funktioniert. Die Bender-Zwillinge beenden ihre Karriere. In der Zerstreuung, im Weggehen und im Neuanfangen, in der Vielfalt, auch in der Völkervielfalt, liegt ein Segen. Und die Bibel berichtet uns auch davon. Schon im nächsten Kapitel wird von Abraham erzählt, der weggeht aus der Gegend Ur in Chaldea, wo er war, und in ein neues Land geht, der woanders neu anfängt. Eine Geschichte davon, wie einer in die Fremde geht, in die Weite der Welt. Das könnte man jetzt auch vielleicht als eine Gegengeschichte zum Turmbau zu Babel lesen. Statt in die Höhe zu bauen, geht es in die Weite, geht es in die Ferne. Und statt sich einen Namen machen zu wollen, vertraut dieser Abraham darauf, dass Gott ihm einen großen Namen machen wird, den man nach 3000 Jahren noch kennt, wie es ja auch dann geworden ist. Viele kennen das Bild von Peter Briegel, dem Älteren, einem holländischen Künstler, wie man sich den Turmbau zu Babel in der Kunst, in der bildenden Kunst vorgestellt hat. Und ich erinnere nochmal, das Unglück begann mit einer Entdeckung. So beginnen viele Geschichten. Und nicht immer ist aber die Entdeckung im Fortschritt ein Glück für die Menschheit. Rohöl, erhitztes Erzharz, machte einst den Hochbau von Babel möglich. Und als Brennstoff wurde Rohöl im 20. Jahrhundert zum wichtigsten Rohstoff der Industrienationen und förderte deren, aber auch unseren Wohlstand. Aber in der Folge auch die Ungerechtigkeit zwischen armen und reichen Staaten. Ich erinnere an die sogenannten Ölkriege in den 90ern des vergangenen Jahrhunderts. Und jetzt kennen Sie vielleicht auch diese andere Collage oder dieses andere Bild, das als Collage hier den Peter Briegel nochmal aufgreift. Am Ende der Entdeckung des Wohlstandes dieser neuen Technologie stehen Umweltschäden von Tankerunglücken, von Unglücken in Atomkraftwerken bis hin zum Klimawandel. Unser Turmbau zu Babel droht einzustürzen. Und vom Turmbau zu Babel sind nur noch die Fundamente geblieben, immer höher, immer schneller. Und das sind jetzt hier keine olympischen Ziele, sondern das ist der unhinterfragte Antreiber auch in unserer Volkswirtschaft. Was ich sagen will, wer damit nur mitmacht, wer dabei nur mitmacht, ohne zu hinterfragen, so wie die in Babel auch nicht hinterfragt haben, warum sollten wir einen großen Namen haben, der findet sich vielleicht auch bald unter den Bauarbeitern und Architekten von Babel wieder. Deren unhinterfragtes Motiv war die Angst. Wir werden sonst zerstreut in alle Länder. Aber hinterfragt hat das anscheinend niemand. Die Angst war der Sklaventreiber dieses Unternehmens. Und ein Ausstieg, der schien so unmöglich wie heute der Kohleausstieg, der Atomausstieg oder der Erdölausstieg. Was will das werden? So heißt es dann im Neuen Testament beim Pfingstereignis. Was will das werden? Das fragt auch die Jugend bei Fridays for Future. Und darum geht es bei den Bemühungen für einen Klimawandel. Dabei geht es auch, also darum geht es auch bei den Festlegungen und Vorverlegungen neuer Klimaziele. Was will das werden? Was will das werden? Das fragten die Menschen, die Jünger in fremden Sprachen haben reden hören und sagten, was ist denn jetzt los? Sind die besoffen? Was will das werden? Das fragten die Menschen an Pfingsten in Jerusalem und sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zum anderen, was will das werden? Sie entsetzten sich über diese plötzliche Veränderung, über dieses plötzliche Umdenken. Sie hören jeder in seiner eigenen Sprache die Predigt, sie hören die großen Taten Gottes, sie hören die Erzählung von Jesus Christus, seinem Toten, der Auferstehung und all dem, was damit passiert. Und was genau die Jünger jetzt da so geistbegabt gepredigt haben, das wird überhaupt nicht berichtet im Neuen Testament. Aber zu den großen Taten Gottes gehört es sicherlich auch die Erwähnung von der Sprachverwirrung von Babel, die Geschichte, wie Gott den Reset-Knopf gedrückt hat, um den Größenwahn, dem wahnsinnigen Größenwachstum auf der Erde und beim Denken der Menschen ein Ende zu setzen. Und die Geschichte des Sprachwunders, die wird auch gerne in Zusammenhang gebracht, ich habe es eingangs erwähnt, mit dieser Geschichte der Sprachverwirrung, weil erst kam die Verwirrung, jetzt kam wieder das Verständnis, sodass diese Geschichte sozusagen aufgehoben wird, weil sich die Menschen wieder verstehen. Aber auch hier, liebe Gemeinde, müssen wir doch nochmal ganz ehrlich genau hinschauen. Das Sprachenwunder von Pfingsten hebt doch die Sprachenverwirrung von Babel nicht auf. Die Vielfalt der Sprachen bleibt doch. Die Vielfalt der Sprachen bleibt und die Zerstreuung der Völker, die ist doch auch noch da. Aber das Wunder, was an Pfingsten geschieht und was Auswirkungen hat, das ist das Gleiche wie das, was bei dem Turmbau zu Babel geschieht. Gott drückt auf den Reset-Knopf, dass er allen Menschen eine neue Chance gibt. Und Pfingsten ist dafür die Initialzündung. Pfingsten ist da wieder mal das Drücken eines des göttlichen Reset-Knopfs. Denn es entsteht sozusagen ein neues Volk. Ein Volk in Einheit. Wir sind eins, haben wir als erstes Lied gehört und gesungen. Das Volk der Christen, die Christenheit entsteht, international und in allen Nationen. Una sanctam ecclesiam, heißt es auf Latein, eine heilige Kirche. Nicht nur beschränkt auf ein Volk, sondern es steht der ganzen Welt zur Verfügung. Es besteht aus allen Völkern, in allen Völkern. Aber es bleibt trotzdem das mühsame Sprachenlernen. Und es bleibt aber auch die Faszination an fremden Kulturen und Ländern. Es bleiben die Missverständnisse zwischen Menschen. Es bleibt das Ringen um gegenseitiges Verstehen, aber es bleiben auch die bereichernden Diskussionen zwischen verschiedenen Menschen aller Länder mit unterschiedlichen Meinungen. Ein großer Theologe, Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, hat einmal einen Satz gesagt, der viel zitiert und geprägt ist: Das Missverständnis, das versteht sich immer von selbst. Das Missverständnis versteht sich immer von selbst. Das Verstehen muss aber an jedem Punkte immer wieder neu gesucht werden. Da muss man eben miteinander reden. Es bleibt die Vielfalt und die Zerstreuung. Auch die Vielfalt und die Zerstreuung in den Kirchen. Es gibt nicht die eine Kirche, wenn man ehrlich hinschaut. Und eine Kirche, die diesen Anspruch hat, das wäre dann, jetzt müsste man sagen, eine babylonische Kirche, eine, die sich selbst einen Namen machen will, wie damals die Menschen von Babel. Die Kirche, die an Pfingsten ihren Anfang nimmt, diese eine heilige Kirche ist eine internationale, eine weltweit verbreitete Kirche, eine Kirche der Vielfalt, eine Kirche der Ökumene, die Kirche, in der viele Menschen in vielen Sprachen, in allen Ländern den Namen des Herrn anrufen. Und darum gilt Pfingsten auch als der Geburtstag der Kirche. Und wenn wir das herunterbrechen auf unsere Gegenwart und unsere Situation, dann sehe ich dies auch in unserer Gemeinde, in vielen Gruppen und Kreisen, die es bei uns gibt. Da sehe ich unterschiedliche Menschen, teilweise auch tatsächlich mit anderen Muttersprachen aus anderen Vaterländern kommt. Und wir sind hier trotzdem zusammen. Es gibt unterschiedliche Frömmigkeitenformen. Es gibt unterschiedliche Arten zu glauben. Es gibt unterschiedliche kulturelle, soziale Herkünfte. Und trotzdem sind wir hier zusammen. Und unser jetziger Gottesdienst im Zoom-Format, der ist für mich ein Abbild davon, wie es sein kann, dass aus allen Gruppen und Kreisen etwas beigetragen wird, wie es in der Bibel im Neuen Testament steht. Wenn ihr zusammenkommt, dann habe ein jeglicher etwas. Da haben die Kinder ihren Platz, da hat die Jugend ihren Platz, da haben die Senioren ihren Platz. Die Jugoband spielt, die Bläser spielen, es gibt den Kinderspaß, die Orgel spielt uns auf und das neue geistliche Lied ist zu hören. Und alles hat seinen Platz gefunden. Und dass wir hier miteinander beten, nicht nur einer von vorne, sondern auch über die Chatfunktion miteinander beten, das finde ich gut. Und das empfinde ich genau in dem Sinne der Botschaft von Pfingsten, dass die unterschiedlichsten Menschen nicht nur Verständnis füreinander haben, sondern einander verstehen. Darum ringen, immer wieder neu einander zu verstehen, weil das Missverständnis versteht sich immer von selbst. Und so, liebe Gemeinde, würden wir uns einen Namen machen. Und das wünsche ich uns nicht nur hier im Zoom-Format, sondern auch, wenn wir uns wieder in Präsenz sehen und treffen können. Und ich wünsche mir, dass das in unseren Gottesdiensten und in unserer Gemeinschaft, in unserer Gemeinde so weitergeht. Das wünsche ich mir. Und das wünsche ich Ihnen und euch allen. Und heute und jetzt wünsche ich uns in diesem Sinne ein frohes und gesegnetes Pfingstfest. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.